Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Anne Seidel. Guten Morgen. Vier Länder in 11 Tagen. Von Indonesien bis nach Singapur. Was klingt wie ein Angebot aus dem Reisebüro für ambitionierte Touristinnen und Touristen, ist das Programm von Papst Franziskus in den kommenden 2 Wochen. Ab Montag reist er durch Südostasien. Was von dieser Papstreise zu erwarten ist, das erfahren Sie gleich hier in Tag für Tag. Papst Franziskus reist anders als frühere Päpste. Vor allem reist er in andere Länder und Regionen als seine Vorgänger. Die haben in erster Linie katholisch geprägte Länder besucht, wie Polen oder Brasilien, oder Länder, die politisch und für die internationalen Beziehungen besonders wichtig sind. Papst Franziskus macht es anders. Er war in den letzten Jahren zum Beispiel auch in der Mongolei oder in der Zentralafrikanischen Republik oder im Irak. Und kommende Woche beginnt er eine 11-tägige Reise nach Südostasien. Franziskus besucht Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. 4 Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten, gerade auch was die Religionen angeht. Im Vorfeld dieser Papstreise konnte ich sprechen mit Gudrun Seiler. Sie ist Journalistin und Redakteurin bei Vatikan News, dem Nachrichtenportal des Vatikan. Ihr oberster Chef ist also Papst Franziskus höchstpersönlich und sie kennt den Vatikan von innen. Ich habe Gudrun Seiler gefragt, warum diese Region zu diesem Zeitpunkt? Welches Ziel verfolgt der Papst mit dieser Reise nach Südostasien?
Also grundsätzlich die Ziele aller Papstreisen sind ja dieselben. Es stehen bei Papstreisen nicht irgendwelche politischen Erwägungen im Vordergrund. Sie spielen eine Rolle, aber sie stehen nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die Begegnung mit Menschen. Und zwar mit möglichst vielen Menschen. Päpste reisen tatsächlich, um Leuten zu begegnen, die sich zum Beispiel auch eine Reise in den Vatikan niemals würden leisten können. Der Papst glaubt, dass er das braucht als Kirchenoberhaupt, die Begegnung mit der Realität der Menschen. Aber geopolitische Überlegungen sind jetzt auch nicht ganz fremd im Vatikan. Auch hier überlegt man sich, welche Region gerade was wiegt im Gefüge der Welt und vielleicht auch, wie sich dieses Gewicht gerade verschiebt. Und natürlich ist da diese Region besonders sensibel. Also das Südchinesische Meer mit der Nachbarschaft der beiden Großmächte China und Indien. Im Gefolge des Papstes reisen auch wie immer die beiden Chefdiplomaten, nämlich Kardinalstaatssekretär Parolin und Außenminister Gallagher. Und die werden auch Augen und Ohren offen halten. Davon können wir ausgehen. Aber auch dieser Papstbesuch bleibt eine Visite bei Menschen in 4 verschiedenen Ländern.
Dann lassen Sie uns sprechen über diese Länder, über die einzelnen Stationen dieser Reise. Indonesien ist das Land mit den meisten Muslimen weltweit. Papst Franziskus ist der Dialog zwischen Katholiken und Muslimen wichtig. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder betont. Wird das also der Schwerpunkt seines Besuchs in Indonesien sein, die christlich-muslimischen Beziehungen?
Ja, das sehen wir hier im Vatikan tatsächlich so. Die inhaltlich wichtigste Komponente dieses Indonesien-Besuches ist die über weite Strecken friedliche Koexistenz zwischen Muslimen und Christen in Indonesien, die andererseits Bestärkung braucht, weil nämlich extremistische Strömungen in der muslimischen Mehrheitsgesellschaft gerade auf dem Vormarsch sind. Und das erste Mal, dass man das in der Weltöffentlichkeit so wahrgenommen hat, war vor ungefähr 7 oder 8 Jahren. Also ein erster Schub, wo man sah eine gewisse Radikalisierung von Muslimen in Indonesien. Damals gab es einen Blasphemieprozess gegen einen christlichen Politiker, einen sehr beliebten und politisch erfolgreichen Politiker, den Gouverneur der Hauptstadtregion Jakarta. Dieser Mann, Ahok, der hat die Wahl, zu der angetreten war, dann verloren und war statt im Rathaus 2 Jahre im Gefängnis, obwohl die Anschuldigungen gegen ihn wegen angeblicher Blasphemie, obwohl diese Anschuldigungen erwiesenermaßen manipuliert waren von fundamentalistisch-islamischen Kreisen. Es ist also definitiv im Interesse des Papstes, des Heiligen Stuhles und auch der Christen in Indonesien, den moderaten Islam dort heute zu stärken. Und dazu gibt es auch einen eigenen Programmpunkt bei dieser Reise. Franziskus wird nämlich in Jakarta mit dem Großimam dort ein gemeinsames gemeinsames Dokument unterzeichnen, in dem es um friedliches Zusammenleben zwischen den Religionen geht und um gemeinsamen Einsatz für Ökologie. Und Ort dieser Feier, das ist auch interessant, ist die größte Moschee in Südostasien, die steht nämlich in Jakarta. Und sie wurde damals in den 50er Jahren von einem christlichen indonesischen Architekten geplant. Genau gegenüber der katholischen Kathedrale steht diese Moschee. Also ein sprechendes Bild eigentlich für das religiös tolerante Selbstverständnis Indonesiens.
Und das heißt also, Sie erwarten, dass Papst Franziskus die Probleme, die Sie gerade benannt haben, die Tatsache, dass radikal-islamische Strömungen in Indonesien zuletzt an Einfluss gewonnen haben, das wird er ganz klar so ansprechen, davor warnen?
Es wird gewiss keine Kritik sein an irgendwelchen Vorgängen. Da halten sich Päpste immer sehr zurück. Vorsicht ist auch immer geboten. Es ist ein Gast und es ist ein religiöser Gast und ein Gast, der als Kirchenoberhaupt kommt. Also zu sehr kann er sich politisch in den öffentlichen Ansprachen sicherlich nicht aus dem Fenster lehnen, aber er wird Wege finden, die Probleme dennoch anzusprechen, sodass sie im Land alle verstehen.
Gibt es denn Sicherheitsbedenken, wenn der Papst jetzt nach Indonesien reist? Es gab zuletzt zum Beispiel Berichte über die Festnahme eines IS-Sympathisanten, der laut der indonesischen Behörden einen Anschlag auf Kirchen im Land geplant haben soll.
Also zur tatsächlichen Gefährdungslage in Indonesien gibt es nicht viele Informationen. Aber was sich aus einer weiteren Perspektive sagen lässt, Papst Franziskus hat Reisen unternommen in seinen 11 Jahren, die vielleicht im Vergleich zu Indonesien, die wirklich sehr gefährlich waren. Also ich nenne die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, vor allem den Irak. Im Vatikan wurde dem Papst damals jeweils abgeraten, diese Reisen zu unternehmen, aus Sicherheitsgründen. Aber wir haben eben auch gesehen, davon lässt sich Franziskus nicht beeindrucken.
Nach Indonesien geht es für den Papst weiter nach Papua-Neuguinea, ein Inselstaat, der stark betroffen ist von den Folgen des Klimawandels. Es gab vor wenigen Monaten zum Beispiel einen verheerenden Erdrutsch mit vielen Toten. Die Menschen vor Ort erhoffen sich durch diesen Papstbesuch natürlich mehr internationale Aufmerksamkeit für ihre Situation. Wird sich diese Hoffnung erfüllen?
Das spielt eigentlich bei vielen Papstreisen eine Rolle. Es sind ja auch allenthalben in manchen Ländern so Bedenken aufgetaucht, dass eine solche Papstreise eventuell zu teuer sein könnte. Das ist ganz interessant, das immer zu sehen, dass solche Anmerkungen immer vor der Papstreise erfolgen und dann, so wie der Papst den Fuß auf die Erde des Landes setzt, verschwinden. Und das hat eben auch mit dieser, ich nenne es mal, Umwegrentabilität zu tun. Selbstverständlich lenkt ein reisender Papst die öffentliche Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Länder, die er besucht. Und das wird gerade bei kleinen Ländern sehr zur Kenntnis genommen. Und Papua-Neuguinea ist auch deswegen ein interessantes Land, weil es dort eine besonders lebendige Kirche gibt. Die katholischen Gläubigen, sie haben uralte Traditionen auch in der Liturgie. Sie haben ihre Rituale, ihre Feiern, ihre liturgischen Tänze. So etwas kommt zum Beispiel in einer medialen Berichterstattung sehr gerne zum Tragen. Und in Papua-Neuguinea sind die Menschen da auch sehr stolz darauf. Und wenn das dann in der Welt zu sehen sein wird, dann sorgt das im Nachhinein noch für ein besonderes Einheitsgefühl. Das ist auch etwas, was wir ex post im Nachhinein als Effekt von vielen Papstreisen gerade in armen Ländern wahrnehmen.
Dann geht's für den Papst weiter nach Timor-Leste oder Osttimor. Eine noch sehr junge Demokratie, früher mal portugiesische Kolonie und heute ein sehr katholisch geprägtes Land. 97% der Menschen gehören dort zur katholischen Kirche. Wird das dann also doch noch das Bad in der Menge für Papst Franziskus?
Ja, man könnte tatsächlich sagen, Osttimor ist das katholischste Land der Welt nach dem Vatikanstaat, der zu 100% katholisch ist. Aber in Osttimor war das eine Entwicklung mit dem katholischen Glauben. Sie haben es ja erwähnt, das Land ist erst vor 22 Jahren unabhängig geworden vom muslimischen Indonesien, das es ein Vierteljahrhundert besetzt hielt. Und in diesem Freiheitskampf Osttimors, da spielte der Katholizismus eine Rolle. 1975, als Indonesien eben Osttimor überrannte, da waren nur ein Drittel der Menschen in Osttimor katholisch. Die übrigen wurden es erst dann im Freiheitskampf gegen die muslimischen Indonesier. Denn dieses katholische Glaubensbekenntnis, das hat die Osttimoresen geeint und gestärkt. Und der Heilige Stuhl war dann auch folgerichtig unter den ersten, die Osttimor als unabhängigen Staat anerkannt haben. Ja, eine solche Verquickung von Religion, Identität und Politik, das wäre uns in Westeuropa vermutlich etwas suspekt, aber in Osttimor hat sie diese spezifische Gestalt angenommen. Also Katholizismus riecht dort nach Freiheit. Und noch ein Punkt in dem Zusammenhang: Osttimor hat als einziger Staat der Welt in die Verfassung ein Dokument aufgenommen, das im Vatikan mit entstanden ist. Und zwar ist das das Dokument der Geschwisterlichkeit aller Menschen. Es ist ein religionsverbindendes, muslimisch-christliches Friedensdokument. Papst Franziskus hat es in Abu Dhabi unterzeichnet, gemeinsam mit dem Großimam von Al-Aqsa. Franziskus war ja, ich erinnere, war der erste Papst, der damals 2019 den Fuß auf die arabische Halbinsel gesetzt hat. Und dort wurde dieses Dokument feierlich unterzeichnet. Und Osttimor mit seiner spezifischen Landesgeschichte, dieser katholisch unterfütterten Abgrenzung vom muslimischen Nachbarn und früheren Feind Indonesien, hat sich als Staat dazu verpflichtet, dieses religionsverbindende Dokument zu achten. Dass das im Vatikan auf waches Interesse stößt, das kann man sich vorstellen. Und es lässt sich ja auch tatsächlich als Beleg dafür lesen, dass Religionen eine Kraft des Friedens sein können oder sein müssen. Und darum geht es bei dieser Papstreise.
Es gibt in Osttimor allerdings auch Kritik am Papstbesuch. Das eine, das haben Sie gerade schon angesprochen, Menschenrechtsgruppen haben kritisiert, dieser Besuch sei zu teuer. Es werde zu viel Geld dafür ausgegeben in einem armen Land. Außerdem sagen Menschenrechtler, dass für eine Papstmesse Land beschlagnahmt worden sei und Familien umgesiedelt werden müssten. Wissen Sie, was dran ist an diesen Vorwürfen?
Dazu kann ich im Moment wenig sagen, weil wir diese Sachen hier im Vatikan beobachten und selbst nur die Presseberichte mitverfolgen, die von dort kommen. Wir entsenden als Vatican News unsere eigenen Kollegen und Kolleginnen in die Länder während der Papstreise. Und darüber werden wir dann Informationen aus erster Hand sammeln können. Aber noch tun wir uns hier schwer, über diese Dinge zu berichten.
Letzte Station dieser Reise ist Singapur, das religiös extrem bunt gemischt ist. Islam, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Christentum, alles vertreten in Singapur. Die katholische Kirche ist klein, wächst aber. Was ist in Singapur zu erwarten von Papst Franziskus?
Ja, das ist ja tatsächlich bemerkenswert. Also Christentum und Katholizismus sind in Singapur, wenn wir recht informiert sind, die einzige wachsende Religion. Das boomt geradezu unter den jüngeren Menschen und das, obwohl es eines der reichsten Länder der Welt ist und entsprechend Konsumismus und Materialismus schon recht verbreitet sind. Der Papst will übrigens gleich eine Zeichenhandlung setzen. Er besucht alte, kranke Menschen in einem katholischen Pflegeheim. Franziskus redet ja auch dauernd dagegen an, alte und kranke Menschen auszusondern und wegzuwerfen, wie er das nennt. Und der Schlusspunkt dieser langen Reise wird in Singapur ein Jugendtreffen mit dem Papst sein, ein interreligiöses Jugendtreffen, weil das eben ein so multiethnisches und multireligiöses Land ist. Und wenn der Papst einigermaßen in Form ist bei diesem Jugendtreffen, dann wird es ein Fest. Das lässt sich jetzt schon absehen.
Ein Fest. Nun sind aber die Schlagzeilen im Vorfeld der Reise voll mit Superlativen, wie zum Beispiel die bisher längste und anspruchsvollste Reise von Papst Franziskus. Und ja, er ist eben 87 und 4 Länder in 11 Tagen. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Wie wird so eine Reise organisiert, damit es trotzdem machbar ist für den Papst?
Es sind natürlich einige Ruhezeiten eingeplant worden. Nach der Ankunft in Indonesien, in Jakarta, ruht er sich einen Tag aus. Aber ja, dann geht es doch recht straff durch diese 10 Tage. Und es sind auch 4 verschiedene Zeitzonen bei feuchter Hitze. Das Klima macht dem Papst aus Argentinien eigentlich nicht so viel zu schaffen. Empfindlich ist er eher bei Kälte. Aber alles in allem, es bleibt natürlich ein Kraftakt. Und Sie haben superlativ erwähnt, wenn ich noch einen hinzufügen darf: Franziskus ist der älteste Papst auf Reisen überhaupt. Sein Vorgänger Benedikt XVI. Ist mit 86 zurückgetreten und Johannes Paul II. Vor ihm mit 84 gestorben. Franziskus wird im Dezember 88, er sitzt im Rollstuhl, aber der Kopf ist da in jeder Hinsicht. Und dieser Papst reist, als gäbe es keinen Morgen, ganz buchstäblich. Im September unternimmt er dann noch eine zweite Reise übrigens nach Belgien und Luxemburg. Und im Oktober geht es weiter mit 4 Wochen Synode in Rom. Das ist eine sehr bedeutende globale Kirchenversammlung im Vatikan. Franziskus ist dabei. Also er ist fast 88, aber man sieht, er hat noch etwas vor in Asien und anderswo.
Das sagt Gudrun Seiler, Journalistin und Redakteurin bei den Vatikan News über die bevorstehende Papstreise nach Südostasien. Am Montag reist Franziskus erst nach Indonesien, dann nach Papua-Neuguinea, Timor-Leste und Singapur. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
Marokko ist in weiten Teilen ein islamisch-konservatives Land. Wenn zum Beispiel ein unverheiratetes marokkanisches Paar ein Hotelzimmer buchen will, muss es eine Heiratsurkunde vorzeigen. Sex außerhalb der Ehe ist in Marokko gesetzlich verboten. Das aber könnte sich bald ändern, denn womöglich stehen bald liberale Reformen an. Marokkos König möchte das Familienrecht ändern. Frauen sollen mehr Freiheiten bekommen, die Gleichberechtigung soll vorangebracht werden. Aber längst nicht alle im Land unterstützen diese Vorschläge. Konservative Stimmen sagen, die traditionellen Werte Marokkos stünden auf dem Spiel. Dunja Sadaki über Reformpläne, die Marokko spalten.
Frauenrechtsaktivistinnen sprechen von einem großen Schritt Richtung Gleichberechtigung. Marokkos Erzkonservative befürchten das Ende von Anstand und Familie. Der Grund für diese völlig konträren Einstellungen, die Reform der Mudawana, des Familienrechts. Marokkos König Mohammed VI. Höchstpersönlich hat das Reformprojekt angestoßen. Marokkos Regierung soll es umsetzen. Staatliche Institutionen sowie die Zivilgesellschaft hatten dazu Zeit, Vorschläge zu machen. Bald soll die neue Mudawana vorgestellt werden. Marokkos Konservativen gefällt das gar nicht, wie Abdelilah Benkiren, ehemals Ministerpräsident und Vorsitzender der langjährigen Regierungspartei PJD, der Islamistischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung.
Sie versuchen, wie Sie sagen, den Familienkodex radikal und vollständig zu ändern, um die Gleichstellung von Männern und Frauen nach dem Vorbild des Westens zu etablieren. Sie wollen uns zu Europäern machen. Sind Männer und Frauen denn gleich? Nein. Daher hat der Islam spezifische Regeln und Gesetze erlassen, die darauf abzielen, die Rechte von Ehemann, Ehefrau, Familie und Kindern zu wahren. Wenn sie in dieser Angelegenheit zu weit gehen, setzen sie unser Land einer Gefahr aus.
Dagegen halten Feministinnen und andere Reformbefürworter. Ihnen geht es unter anderem um die komplette Abschaffung der minderjährigen Ehe. Oder den männlichen Vormund in der Ehe. Auch das Erbrecht, das Männer begünstigt, wollen sie reformieren. Yusra El-Beret von der marokkanischen Frauenrechtsliga versteht nicht, warum an vielen alten Gesetzen im Familienrecht festgehalten wird. Die neue Verfassung von 2011 stelle Männer und Frauen gleich. Viele Gesetze entsprechen dem aber gar nicht.
Daher ist das Familiengesetz verfassungswidrig geworden und muss entsprechend der Entwicklung in unserer Gesellschaft aktualisiert werden. Wir halten 2024 noch an Konzepten fest, die die Realität der marokkanischen Gesellschaft nicht mehr widerspiegeln. Unsere Gesetze sind immer noch voll von Stigma und Diskriminierung. Unser Gesetz beleidigt unsere Kinder und nennt die, die unehelich geboren wurden, wortwörtlich Bastarde. Solche Begriffe passen nicht zu dem Fortschritt, den marokkanische Frauen und die gesamte marokkanische Gesellschaft gemacht haben.
So sieht das offenbar auch der marokkanische Justizminister Abdellatif Wahabi. Ihm geht es darüber hinaus um eine Praxis im Land, die er für illegal hält. Unverheiratete marokkanische Paare können in Marokko kein gemeinsames Hotelzimmer nehmen. An der Rezeption werden sie nach einer Urkunde gefragt.
Wenn eine Person ein Hotel betritt und gefragt wird, ob sie verheiratet ist, und dann nach ihrer Heiratsurkunde gefragt wird, stellt dies nicht eine Verletzung ihrer Privatsphäre dar? Zeigen Sie mir die Rechtsgrundlage, die dieses Recht gewährt. Sie existiert nicht. Nach 20 Jahren Recherche habe ich immer noch keine solche Grundlage gefunden. Daher verstoßen diejenigen, die diese Dokumente verlangen, gegen das Gesetz und müssen strafrechtlich verfolgt werden.
Tatsächlich gibt es in Marokko kein Gesetz, das Hotels zwingt, den Ehestatus zu überprüfen. Allerdings müssen Hotels Informationen über ihre Gäste an die Polizei weiterleiten. Und dann gibt es da noch den Paragraphen 490 im Strafgesetzbuch. Der besagt, Sex außerhalb der Ehe ist in Marokko verboten und wird mit Geldbußen und einer mehrjährigen Freiheitsstrafe geahndet. Für Touristen wird diese Praxis nicht angewendet, es sei denn, ein Teil des Paares ist marokkanisch. Wer in Marokko Geld und Macht oder Beziehungen hat, kann das Gesetz ebenfalls umgehen. Wer das nicht hat, den trifft die volle Härte des marokkanischen Gesetzes. Die Öffentlichkeit in Marokko ist über die Liberalisierung der Hotelpraxis gespaltener Meinung.
Ich bin dafür, die Heiratsurkunde weiter vorzeigen zu müssen, denn wir sind in einem islamischen Staat, auch wenn wir eine Zivilgerichtsbarkeit haben. Es gibt die Scharia. Aus der Scharia schöpfen und erlassen wir unsere Gesetzgebung. Wir befinden uns in keinem säkularen Staat.
Als freier Marokkaner würde ich gerne mit meiner Freundin ohne Hindernisse Urlaub machen können. Manchmal müssen wir zwei Zimmer reservieren, damit das klappt, und das kostet dann doppelt so viel.
Trotz Gegenwind aus konservativen Kreisen stehen die Zeichen für einen liberalen Wandel in Marokko gar nicht so schlecht. Marokkos Regierungskoalition wird seit der Wahlniederlage 2021 der islamistischen PJD-Partei liberal angeführt. Rückenwind für Reformen kommt vom Staatsoberhaupt Monarch Mohammed VI. Die neue Verfassung von 2011 ist schon längst moderner als viele alte Gesetzestexte. Marokkos Regierungen haben es bislang lediglich verpasst, nach mehr als 10 Jahren diese auch anzupassen.
In Marokko könnte womöglich bald das Familienrecht liberalisiert werden. Nicht alle sind damit einverstanden, wie Dunja Sadaki berichtet. Seit dem Messerangriff in Solingen wird wieder viel berichtet über die Terrororganisation Islamischer Staat, die sich zu dem Anschlag in Solingen bekannt hat. Der IS, das sagt schon der Name, will einen Gottesstaat errichten unter islamischer Herrschaft, ein sogenanntes Kalifat. Diese Regierungsform hat eine lange Geschichte. Die Ideen des IS haben mit den historischen Kalifaten allerdings wenig zu tun, sagt der Terrorismusexperte Guido Steinberg.
Es hat ja ganz unterschiedliche Kalifate gegeben in der Vergangenheit, aber keines war aus meiner Sicht so extremistisch wie der IS. Und das liegt vor allem daran, dass der IS ja keine islamische Orthodoxie predigt, auch wenn er selbst das vorgibt, sondern er ist in gewisser Weise eine kleine Sekte, die hervorgegangen ist aus einer Teilströmung des Islam. Wir reden da in der Regel vom Salafismus. Einige nennen das auch den Wahhabismus. Und das beschreibt eine Strömung, die zurück will zur goldenen Frühzeit des Islam im 7. und auch im 8. Jahrhundert. Und der IS hat die Lehren dieser Teilströmung auf die Spitze getrieben, indem er auch noch eine extrem gewalttätige Salafismus-Interpretation geliefert hat. Er hat nämlich vor allem all diejenigen, die die Salafisten oder die auch der IS nicht als Muslime betrachten, mit aller Gewalt bekämpft. Und das im Hier und Jetzt, das war nicht so wie bei Al-Qaida, die immer Prioritäten gesetzt hat, die gesagt hat, wir bekämpfen jetzt erstmal die Amerikaner und dann schauen wir weiter. Der IS hat immer argumentiert, Gott hat uns vorgegeben, die Schiiten zu bekämpfen, die Amerikaner, den syrischen Staat, den irakischen Staat, die Drusen, die Christen, die Juden und letzten Endes die ganze nicht-islamistische, die ganze nicht-salafistische Welt. Eine solche Kalifatsform, die hat es in der Vergangenheit nie gegeben.
Der Islamische Staat und die Geschichte des Kalifats. Darum geht's ausführlich in der neuen Ausgabe unseres Podcasts Der Rest ist Geschichte. Und den können Sie hören heute ab 13 Uhr in der Deutschlandfunk-App und morgen um 19.15 Uhr hier im DLF. Das war Tag für Tag an diesem Donnerstag. Redaktion Andreas Mein. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit dem Marktplatz. Und da legen die Kollegen gleich die Smartphones zur Seite und holen die analogen Fotoapparate aus der Schublade. Analogfotografie ist wieder im Trend und im Marktplatz gibt's gleich viele hilfreiche Tipps für alle, die es mal ausprobieren wollen. Sie können dazu gerne auch Fragen stellen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ich bin Anne Seidel, sag Tschüss und einen schönen Tag.